Vom Sachverständigen zum Tech-Pionier Harald Huber und die Bewertungssoftware Resen heute im Interview. So, zur heutigen Podcast-Folge habe ich einen weiteren Gast mit dabei. Und zwar einer, der mehr oder weniger bekannt ist in der Branche und aber auch einen mehr oder weniger guten Ruf hat. Aber da kommen wir gleich später dazu, einfach weil er eine Persönlichkeit ist. Hier, der Name ist von Harald Huber aus München, Inhaber der Bewertungssoftware Resen. Hallo Harald, ich grüße dich.
Timo, servus. Grüße aus München. In den Norden. Nee, in den Osten in dem Fall, ne?
Ja, es ist die Session bei uns, aber genau, alles gut. Genau, für dich.
Was? Ah,
genau. Für dich in den Nordwesten natürlich, ja, bin ich voll und ganz bei dir. So, also Harald.
Der Horizont ist gar nicht so weit. Der Horizont ist nicht so weit.
Genau. Harald, für die Zuhörer und Zuschauer würde ich trotzdem bitten, dass du dich einmal ganz kurz vorstellst, denn was auch immer ganz spannend ist, ist, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Sprich, wie war vielleicht deine Anfangszeit als Sachverständige oder vor dem Sachverständigenwesen? Wie bist du überhaupt in diese Branche reingekommen? Und dann im nächsten Schritt, wenn es sich anbietet, natürlich, wieso überhaupt Resen, die Bewertungssoftware, wo es macht nicht jeder, sagen wir es mal so. Hol dich da mal ab.
Ich hole dich ab. Also, wie komme ich her? Ich habe so viele Fragen. Also, eigentlich witzig. Ich komme ja aus einer einfachen Familie, nicht einfach, aber eine nette kleine Familie aus dem Bayerischen, ja, und komme eigentlich aus so einer Handwerkerfamilie, mehr oder weniger. Mhm. Abgewachsen in der Schreinerei. Aber immer irgendwie so viele Hummel im Arsch wahrscheinlich. Und dann hat es mich ein bisschen hin links und rechts verschlagen. Auf alle Fälle kam es so, ich wollte immer Architekt werden.
Okay.
Bin aber nie dazu gekommen. Bin ganz jung Vater geworden. 21 Jahre war ich alt, dann kam mein erstes Kind. Und dann habe ich nie studiert und bin in die Halbleiterbranche gerutscht. Mikroelektronik, also ganz anders Game. Und dann war ich in der Mikroelektronik. Und habe eigentlich auch ganz gut Geld verdient. Und das war eigentlich ganz witzig. Aber und war auch selbstständig dann sogar. Und irgendwann, da war ich dann so Mitte 30 oder so, war ich aber unglücklich. War ich unglücklich mit dieser Mikroelektronik. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich wolltest du das nie machen. Und willst du das die nächsten 30 Jahre machen? Oder die nächsten 35 Jahre, je nachdem. Ja? Und dann war ich so, Coachings hier, Coachings da, hat alles nichts gebracht. Und jetzt pass auf. Dann habe ich mir zwei DIN A4, Schreibmaschinenblatt, von mich hingelegt, Stuhl, Kerze angezogen, ja, das Licht gedimmt. Und dann stand auf dem einen, dann drauf Häuser und auf dem anderen stand Elektronik. Mhm. Aufgestanden, habe mir den Elektronikzettel genommen, habe den zusammengeknüllt, habe den in den Papierkorb geworfen, bin auf meinem Rechner und habe die Firma abgewickelt. Hatte so eine kleine Handelsfirma und Mikroelektronikteile, also ganz anderes Business.
Also du warst quasi so ein oder weniger Einkauf und Verkauf von Mikroelektronikteilen, also Handel.
Ja genau, also ich war erst war ich in so einem US-Konzern und dann bin ich aber da raus, habe ich selbstständig gemacht, war ich Chipbroker. Ich hatte super Kontakte und war Chipbroker und war auch mit, also da kannst du echt Geld verdienen, wenn du es richtig machst. Ja? Aber am Ende des Tages war ich nicht glücklich. Und dann bin ich da raus und habe den totalen Cut gemacht. Wirklich den totalen Cut. Und auch familiär und so. Da hatte ich eine. Ich habe dann schon angefangen, in der Immobilienbranche hart zu arbeiten.
Okay, und in welchem Bereich hast du da begonnen? Weil ich sage mal, die Immobilienbranche selber, wenn jetzt nur der Begriff Haus auf dem Zettel steht, ist natürlich noch sehr breit. Du hättest ja genauso gut Immobilienmakler werden können oder in der Projektentwicklung tätig können.
Ich war Immobilienmakler. Ich bin übrigens immer Immobilienmakler. Ich vermakle immer noch. Also, mehr vom Lehnhaus haben wir jetzt wieder verkauft. Immer wieder, gar nicht so wenig eigentlich. Tatsächlich. Und die, jetzt wieder, weil es einfach auch Spaß macht, ist der beste Job der Welt. Immobilienmakler, für mich nach wie vor der beste Job der Welt. Tatsächlich. Und ich liebe den Job. Und das macht es auch ein bisschen aus, ja. Also, es wird den Maklern immer hinterher gesagt, es sind die so wenig intellektuell und so. Sehe ich nicht so. Sehe ich gar nicht so. Aber egal, auf alle Fälle war ich in der Makelei, weil ich war immer gut im Verkauf. Und ich wusste, wenn ich in der Immobilienmaklerei bin, da bist du im Vertrieb, also das heißt, was du kannst, ja. Und dann habe ich mir aber zwei Buchregalmeter Immobilienrecht gekauft. Also ich habe mir Wissen, intravenös Immobilienwissen reingedrückt. Warum? Weil ich das nie mochte, wenn ich irgendwo in der Branche unterwegs bin und ich verstehe die Materie nicht. Ich war in der Elektronik dann so, bin fortgebildet, um Mikroelektronik technisch zu verstehen. Und dann war es in der Immobilienbranche genauso. Da habe ich mich fortgebildet, habe Kurse gemacht ohne Ende. Bei der IHK-Fachwirt, wobei das natürlich der IHK-Fachwirt, ne, da bin ich halt hingegangen, habe die Prüfung geschrieben. Aber ich bin eher so ein Autodidakt. Das ist vielleicht so ein Stichwort, Autodidakt.
Das ist sehr gut, genau, weil am Ende des Tages, wann kam dann der Punkt, wo du gesagt hast, boah, ich habe jetzt Makelei gemacht, ich habe vielleicht auch noch was anderes gemacht, ich verstehe die Materie dahinter. Warum dann quasi das Sachverständigenwesen am Ende? Also wie bist du da quasi zu diesem Entschluss oder zu dieser Abbiegung gekommen in deinem Werdegang?
Ich habe irgendwann festgestellt, wenn ich gut bin in der Immobilienbewertung, bin ich immer der Erste, der angerufen wird, wenn es darum geht, ein Grundstück zu kaufen.
Okay, also das war tatsächlich eine, ich nenne es jetzt mal Zusatzqualifikation als Makler, die dir einfach einen gewissen Wettbewerbsvorteil verschafft.
Ursprünglich, ja. Ursprünglich, okay. Ja. Also war so, ich bin da hingefahren, wurde beauftragt worden, wir hatten damals noch ganz, ganz viele Kurzgutachten gemacht oder Kompaktgutachten haben wir es genannt.
Kompaktwert oder so.
Relativ kompakt Wertgutachten, ja, relativ rudimentäre Arbeiten. Und dann Verkehrswertgutachten haben wir auch angeboten, aber nie gemacht, weil das war viel zu komplex, das wollte man das nie machen. Verkehrswertgutachten, Gottes Willen, da musst du tippen, da sitzt du am Schreibtisch und schreibst dir Wolf, war viel zu langweilig. Ja. Und dann haben wir das so vom Marketing her so gesetzt wie Popcorn an der Kinokasse. Ja, da hast du ein Produkt links, das kleine, und da hast du das große Produkt rechts. Und du willst eigentlich immer nur das in der Mitte verkaufen. War kompakt Wertgutachten, ich glaube 799 Euro damals.
Okay, ja.
Und das haben wir auch verkauft, die Popcorn an der Kinokasse.
Okay.
Wirklich. Wie Popcorn an der Kinokasse. Es war so erfolgreich. Und darüber kamen ganz, ganz viele Verkaufsobjekte rein. Und dann kamen darüber natürlich viele, und dann konnte man ein Grundstück mal wieder kaufen, konnte was bebauen, haben sie wieder rausgedreht oder ist was vermarktet. Sehr, 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 sehr effiziente Art für Makler auch zu akquirieren. Weil am Ende des Tages, ich habe nie einen Auftrag verloren beim Makeln.
Also du meinst, die Leute, die vorher das Kompaktwertgutachten bei dir beauftragt hatten, die haben einen Nachtrag, wenn sie eben Bedarf hatten für eine Vermittlung, eigentlich immer dich genommen als Makler.
Immer. Jo, ich sag's ja, es ist, ich glaube, wenn sie ein bisschen auf die Schulter. Mir fällt kein Fall ein, wo ich einen Auftrag verloren hätte als Makler gegenüber einer anderen Maklergesellschaft.
Okay.
Ich habe nie einen Auftrag verloren. Warum? Und dann kam es so, weil du einfach kompetent bist. Ja? Damals, es ist jetzt auch schon wieder 7, 8, 9 Jahre her, wenn du ein Sachwertverfahren erklären konntest, ein Ertragswertverfahren erklären konntest als Makler, dann warst du schon eigentlich den anderen schon weit voraus. Ja,
klar.
So sagen. Und da hattest du einen Kompetenzbonus. Bin mir nicht so sicher, ob das heute noch so ist, weil es mittlerweile, es hat sich so ein bisschen mehr etabliert. Aber im Endeffekt, das war die Idee. Wir hatten ganz einfach angefangen, Datenbankprogramm, und das konnte ich eben, das halt vorher angefangen mit der Mikroelektronik. Ich konnte durch diese Arbeit in einem US-Konzern, hatte ich halt erste Berührungspunkte mit Data Warehouse. Datenbankdesign, Data Warehouse, dann ging es um SAP und so, also riesengroße Themen.
Ich und dann mal diese Softwareangebote, Softwarelösungen, IT im übertragenen Sinne. Und du hast dann quasi diese Connections und diese Vorerfahrungen versucht zu kombinieren oder einfach für dich wahrscheinlich den logischen nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, ey, warum mache ich denn nicht meine eigene Bewertungssoftware?
Genau. Ja, so war's. Also nichts anderes. Also ich habe ja dadurch, dass ich halt mich auskannte da mit relationalen Datenbanksystemen und ich kannte mich durch meine ganz, ganz Frühzeitigkeit, ich kannte mich halt mit Baurecht aus und konnte, ich kann auch Werkzeuge in die Hand nehmen. Ja, mich kann es auf eine Baustelle schicken und ich kann die Sachen halt auch bauen. Zieh dir mal eine Wand auf, setz dir ein Fenster ein, baue dir einen Dachstuhl oder so. Ja. Okay. Und das ist so alles so, dieses Sammelsurium. Also diese baurechtliche, dann dieses handwerkliche, dann habe ich einen Abschluss im Marketing und dann habe ich Datenbank, dann war ich immer gut im Vertrieb oder im Einkauf auch. Und so ging das eigentlich so, war das irgendwie da eine logische Konsequenz. Ja? Okay, wenn du der Erste wirst am Grundstück, dann bekommst du einen Auftrag und dann haben aber so einen Kipppunkt. Da hatte ich dann festgestellt, mit Immobilienbewertung kannst du Geld verdienen.
Ja.
Und zwar vielleicht sogar mehr als mit Makelei.
Das ist spannend.
Und
Oh. Weil es gibt tatsächlich erfahrungsgemäß zwei Lager. Es gibt ja eine Lager, die vielleicht Makler sind und Sachverständige sagen, oh, das Makeln ist eigentlich so viel einfacher, weil ich muss mich nicht in die tiefe Zahlen reinstürzen, muss nicht so viele Unterlagen wälzen, in Anführungszeichen. Ich habe mein Objekt, ich kenne mich gut mit Menschen aus, ich finde da schon einen Käufer, sagen wir es mal so. Und dann gibt es den klassischen Sachverständigen, der sagt, boah, also mit Menschen so viel zu tun haben, eigentlich will ich bloß mit, wenn es jetzt mal mit Fakten und Daten und eigentlich eher mit dem Objekt befassen und weniger mit den Menschen drumherum. Das ist dann, sage ich mal, der wirklich klassische Sachverständige, der, sagen wir mal so, die Kommunikation mit dem Auftraggeber eher als notwendiges Übel sieht und nicht als eine Möglichkeit, eine Chance, eben jemanden weiterzuhelfen und zu unterstützen. Und du hast jetzt aber herausgefunden, dass
also
tatsächlich das
okay.
klassische Immobilienbewertung, wenn man sie richtig herangeht, aus unternehmerischer, wirtschaftlicher Sicht noch lukrativer sein kann.
Auf jeden Fall. Also noch so und so. Also zum Beispiel, wir verkaufen immer wieder Mehrfamilienhäuser auch oder hochpreisigere Objekte. Da geht es dann gleich immer gleich um ein paar Millionen Euro Objektwert. Dann hast du natürlich
Ja.
entsprechende Provision. Da musst du schon viele Gutachten schreiben. Aber so das tägliche Gutachterbusiness. Und ich hatte vorher kurz eingangs die Zahlen erwähnt, die wir hier im Büro schreiben. Wenn wir keine Software hätten, die sind schon spannend. Also die kannst du an und für sich nicht toppen, egal welche Ausbildung du hast. Ja. Das ist auch die Botschaft. Egal welche Ausbildung du hast, ob, wenn du Rechtsanwalt bist, wenn du Zahnmediziner bist, am Ende des Tages, bist du die Zahlen, wenn du die nebeneinander legst, wir haben den besseren Umsatz.
Genau, so bloß, dass die Hörer
Aber
ganz grob mitkommen. Also das, du hast mir bloß mal ganz grob gezeigt. Wir wollen, wichtig ist es auch eben nicht anzugeben, sondern bloß eine Inspiration zu geben, was möglich ist. Das war jetzt allein heute, der heutige einzige Arbeitstag. Das ist wohl ein durchschnittlicher Tag bei dir, waren schon fünfstellige Auftragssumme, die eben in Rechnung gestellt wurde. Und wie groß ist dein Büro? Zwei?
naja, also der Fabian und ich, weil der Fabian war heute da nicht, weil wir waren zu zweit heute im Büro bei uns hier in der Trautenwolfstraße und haben Gutachten geschrieben und es waren nicht fünfstellig, es war ein guter fünfstelliger Betrag. Ein guter fünfstelliger Betrag. Es war so, ich sag's, 25.000 Euro. So.
Und das ist natürlich für einen Arbeitstag beachtliche Summe, definitiv. Okay,
Ohne
nee, aber es
Objektbesichtigung. Also
ohne Objekt.
wir hatten nur Objekte, die hatten die Besichtigungen waren ja vorher schon klar. Aber wir hatten uns heute eingeschlossen und hatten wirklich nur sukzessive Gutachten geschrieben für zwei Auftraggeber, unabhängig voneinander. Und im Prinzip würdest du das häufiger wiederholen können.
Nee, okay, spannend. Aber jetzt, was für mich noch auch interessant ist, warum hast du gesagt, macht es überhaupt Sinn, eine eigene Software zu entwickeln? Weil es gibt doch schon Lösungen am Markt. Also was hast du da vielleicht, ich nenne es jetzt mal, hat dir da gefehlt? Oder hast du gesagt, ah, das ist alles nicht so das, was ich eigentlich gerne hätte? Weil ich kenne viele Sachverständige, die sagen, ja, genau deswegen habe ich ja meinen Excel und Word und meine Makrovorlagen und bastel mir das quasi ganz individuell nach meinem Bedarf. Warum hast du gesagt, boah, das reicht mir nicht, sondern das soll dann schon eine eigene, in sich vielleicht geschlossene Softwarelösung sein?
Der Hintergrund ist, also erstens, alles muss reproduzierbar sein und zwar schnell. Wenn du kein Geschäftsmodell hast, das nicht reproduzierbar ist und nicht schnell reproduzierbar ist, dann ist es kein Geschäftsmodell. Dann ist es eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ich kann mir nicht vorstellen, auch nur eine einzige Sekunde, um Gutachten zu schreiben mit Word und Excel und mich da. Also ich habe es einmal gemacht, für so eine Akademie, da musste ich dann, habe ich, es ist meine allererste Ausbildung, der DK, die 1 war das. Was für ein Mist. Was für ein gottverdammter Mist. Du sitzt dann da, dann stopfst du da in dem Word und im Excel, dann formatierst du, was ist das? Und dann sagt, okay, ich würde es gerne machen. Vielleicht war das der Kipppunkt. Ich würde es gerne machen, aber so mache ich es nicht. Und wir hatten dann das Resend, das ist ja noch ganz anders oder hatte gar keinen Namen. Das war halt bei uns so, das ist halt so dahingedüppelt. Das war, als ich es dann verkauft habe und also ich habe es dann von mir an mich selber verkauft sozusagen, habe dann die Resend Software GmbH gegründet. Da hatte die Software hatte 600 Datenfelder und ich glaube so 20 Tabellen oder so, 15. Und aber ich dachte, das Ding hat Potenzial, also ich gehe jetzt, ich ziehe es durch, ja. Und weil ich glaube, es ist, wenn du was Schnelles hast, reproduzierbar, das ist ein Geschäft. Und es muss auch für andere Leute möglich sein, die jetzt nicht unbedingt Lust haben, mit Word und Excel lange rumzustochern, schnell reproduzierbare Ergebnisse zu liefern. Das war das so der Grundstein. Und dann kam der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich crash jetzt einfach den Markt.
Egal was, sagst du als der große Fan.
Das ist eine spannende, auf jeden Fall, Entscheidung. Weil sicherlich der klassische Sachverständige überlegt, okay, wir machen das mit meinen Kollegen, versucht das genauso zu machen, das ist ja schon etabliert, quasi den Stand der Technik in Anführungszeichen nicht anzweifeln, sondern übernehmen, um sich davon etwas abzuschauen. Und du gehst genau den anderen Weg und sagst, ey, ich will das mal ein bisschen durchmischen hier. Das ist jetzt eine spannende Entscheidung.
Das sagt ein Geheimnis.
Ich sag's zum ersten Mal und öffentlich. Ich habe mich noch nie in die Systeme der großen Konkurrenz eingeloggt. Ich hatte noch nie Zugang. Ich habe es auch noch nie gesehen.
Okay.
Ich weiß nicht, wie die funktionieren. Ich habe, es gibt ja die zwei großen Player, Sprengnetter Prosa und LoRa von Ongeo. Mhm. Ich habe beide noch nie verwendet. Ich habe beide noch keine einzige. Ich hab mal einen Screenshot gesehen oder Erzählungen. Ich habe mich sonst nie weiter damit beschäftigt und gesagt, ich crashe einfach den Markt. Und dann habe ich die Resend gegründet und das Projekt war angelegt für 2,5 Jahre.
Bloß da die Frage, wann hast du das gegründet? Also ist es 2 Jahre her oder 5 Jahre oder wie viele Jahre in der Vergangenheit liegen wir da?
2000. Startezimmer verkauft meine, ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, verkauft damals Ende 2019 und der erste 2020, meine ich.
Okay.
Gab es dann die Resend GmbH, respektive Resend Software GmbH, und die hatte halt ganz wenig Kunden nur. Das war eine Handvoll Beta-User, dann waren es 2 Handvoll Beta-User, dann 3 Handvoll Beta-User, und die mussten alle viel aushalten. Und dafür haben wir jahrelang 0 Euro genommen. Das war so der Deal. Ja. Mhm. Wir nehmen nichts. Also du bist jetzt eine Beta-Kuh, aber du musst auch nichts
dabei. Kunde, genau, du darfst alles. Es wird nach deinen Wünschen entwickelt, aber du wirst wahrscheinlich ausgequetscht, genau. Im Sinne von, gib mir Informationen, wo was nicht funktioniert, wo was holprig ist, wo es vielleicht noch Fehler gibt, etc.
Es war ein kleiner Kreis. Und auch rudimentär. Software konnte damals zum Beispiel, wir konnten nur, also wenn du es vergleichst mit jetzt, ja. Also Resend hat heute 440 Tabellen und knapp 14.000 Datenfelder und 500.000 Zeilen Code. Und Abschnittstellen in die ganze Welt. Also es ist mit KI vollgestopft. Ja, das kannst du nicht ausmalen, was da für eine Entwicklung dahinter ist. In einer völlig absurden Geschwindigkeit eigentlich. Da war es halt so, die ersten Jahre, das System konnte relativ wenig. Und dann konntest du halt ein Gebäude mit einem Grundstück, also ein Haus auf einem Grundstück, das konntest du bewerten. Mhm. Und jetzt ist das System ja komplett durchlässig. Also du kannst so viele Gebäude aufbauen, kannst die in Gruppen aufbauen, wie du möchtest, kannst die Grundstücke in Scheiben schneiden, also es ist eine End-to-End, das ist nach oben komplett offen. Also du kannst machen, was du willst. Das System hat dahingehend überhaupt keine Limits mehr. Du kannst jede einzelne Einheit anpassen mit X-Faktoren drauf, runter, links, rechts, schieß mich tot. Also ganz, ganz weit. Aber am Anfang der ersten 3 Jahre war es relativ rudimentär. Und dann wussten wir Und dann kam der große Einschnitt. Timo, der große Einschnitt kam vor 2 Jahren.
Okay.
Ziemlich genau vor zwei Jahren. Und das hat mir dann zu denken gegeben, habe ich das ganze Geschäftsmodell komplett über den Haufen geworfen.
Spannendes. Ich höre es gerade so raus, als ob du an der Kippe stand, ob du überhaupt weitermachst?
Nee, gar nicht. Ganz was anderes. Okay. Im Dezember 2023, kurz vor Weihnachten, hatte Google damals die allererste KI-Datenschnittstelle angeboten weltweit. Und wir konnten dann Investor Roca ab dem 19. Dezember oder so, 23, konnten wir die ersten Abrufe stellen per API-Schnittstelle aus Europa an Google USA. Wir konnten 16 Bilder hinschicken und konnten dann die ersten rudimentären Antworten abholen.
Also im Sinne von der Schreibung, sag mir, ist eine Küche oder ist ein Bad oder ist ein Balkon oder was auch immer.
Relativ einfaches Zeug, ja. Mhm. Und ich habe den Josef angerufen und gesagt, Josef, vor Weihnachten will ich diese Schnittstellen.
Mag es zusammen.
Josef, guter Freund und unser Partner hier, unser Technikchef, sagt, ja, okay, alles klar, ich mach's. Und dann vor Weihnachten 23 konnten wir die ersten API-Calls an Gemini schicken, an Vertex. Nee, das hieß damals Vertex, das hieß irgendwann anders, weiß ich nicht. Auf alle Fälle nicht Gemini. Vertex ist die Enterprise-Version von Google. Das funktioniert alles über API, ist auch sehr sicher, Gott sei Dank. Ja. Also Datenschutz ganz hoch. Und das war ganz rudimentär. Und jetzt, und dann konnten wir im Dezember 16 Bilder schicken. Und im Juni konnten wir schon 1600 Bilder schicken. Und im Prinzip, es explodiert, die technischen Möglichkeiten.
Genau, also ich höre raus, dass insbesondere, weil ich sage, am Anfang war es eine, ich will es jetzt ein bisschen überspitzt sagen, vielleicht auch provokativ, eine Bewertungssoftware wie jede andere. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ihr aktiv oder versucht habt, die künstliche Intelligenz an den Stellen wirklich auch einzusetzen, wo es nur geht, um eben den eigenen Workflow zu vereinfachen oder zu beschleunigen, ab da ging das Ding durch die Decke.
Also es war so ein unfassbarer Impact eigentlich. Mhm. Ich wollte mir immer, also unser Antritt war oder mein Antritt war, ich baue die beste Sachverständigen-Software Deutschlands.
Mhm.
Fachlich unangreifbar und es kommt ein fertiges PDF raus, das so perfekt ist, im Mikrodetail. Das in die letzte Klammer, dass du es einfach verschicken kannst, ohne redaktionellen Aufwand. Mhm. Das war die Ursprungsidee. Und dann bin ich Anfang 24, es war kalt, irgendwie Anfang März oder so, fahre ich mit meinem Rennrad bei uns im Tegernsee rum. Und dann dachte ich mir, Moment mal, dein ganzes Businessmodell ist völlig für die Tonne. Da kannst du in die Tonne haben. Das ist, du musst dein Resem so aufbauen, dass es die Gutachten von selbst schreiben kann. Das ist die Zielsetzung. Das musst du machen. Also du musst sie. Und dann haben wir eine ganze Tabellenstruktur, das ist das ganze System, auch diese Art, wie es rechnet, ja, über diese Schleifen, die immer enger werden und immer feiner werden. Also von der losen in die kleine Schleife. Also wir sind die Schleifenkönige, ja. Das ganze System ist nur so designt, dass du ein Gutachten bei einer perfekten Datengrundlage von selbst schreiben kannst, inklusive aller Ableitungen, inklusive aller Beurteilungen, inklusive dem Verweis auf die Urteile und so weiter und so fort. Also, das muss gehen. Das war die Idee Anfang 24. Und dann hat man wirklich die letzten anderthalb Jahre nur dahin gearbeitet. Wir haben das ganze System einfach auf links gedreht, hatten wirklich, wir sind mit der Kettensäge in die Tabellenstruktur rein, haben alle rausgeschnitten, haben umgruppiert und so, alles nochmal neu aufgesetzt, nur um das System so zukunftsfähig zu machen, dass es über unser Schleifenkonstrukt, ich von dem ich immer noch überzeugt bin, dass es richtig ist, aus großen Datenmengen und aus verschiedensten Töpfen Informationen zu ziehen, einzeln zu beurteilen, dann wieder Kontextbeurteilung zu machen und so weiter. Und das alles im Prinzip nachzuempfinden, wie ein Mensch denkt.
Mhm.
Warum? Ist ja logisch. Also du hast eine Immobilie und die ist immer gleich. Ja, im Boden, ja. Gebäude. Und das Gutachten, das hat immer den gleichen Aufbau. Meistens Immowert V, Immowert A, Bellwert V. Also alles sehr systematisiert. Und in dem Rahmen bewegen wir uns, ja.
Mhm.
Und dann geben wir, und dann muss es möglich sein, wenn du, wie beim Automobilbau auch, da kommt das Resen auch her, der Name, dass du sagst, du zerlegst jeden einzelnen Schritt in so kleine Mikro-Schritte.
Ja,
und wieder am Fließband. Diese Mikroschritte automatisierst du. Wie am Fließband. Diese Mikroschritte wirst du systematisieren. Und wenn du es systematisieren kannst, da kannst du es groß machen. Und wir haben jetzt ein System, das im Prinzip annähernd und in zwei Wochen vielleicht dann mit Podcast auch schon ausgestrahlt wird, das ist das Ding so weit, dass es selbstständig rechnen kann. Und zwar alles. 2 Minuten vor 12. Es sind nur noch wenige Sachen, da kann man es ist wirklich voll automatisiert. Es ist eigentlich nur noch eine einzige kleine Hürde. Und die ist gerade in Bearbeitung. Also ich denke mal so Anfang März, spätestens Anfang März.
Okay, spannend.
Treffen wir es. Also je nachdem, was ausgestrahlt wird, aber die. Also siehst du mal, was das für eine Änderung ist. Wenn du überlegst, du denkst in Märkten und ich denke ja in Märkten, die 100.000 Immobilien jedes Jahr werden vererbt,
ja.
100.000 werden verkauft.
Ja.
Und unsere Grenzkosten, lieber Timo, muss ich festhalten. Die Grenzkosten von Resen für so ein komplett maschinell erstelltes Gutachten, in Anführungszeichen,
naja,
Gutachten, unsere Grenzkosten liegen bei ungefähr 10 Cent technisch.
Wenn
10 Cent.
Weil du hast natürlich 7 Jahre Vorarbeit nachher geleistet, ungefähr, oder von mir sagt es also nur 5 Jahre, um an diesen Punkt zu kommen. Aber natürlich jetzt, wenn das Thema so, wie du es erzählst, danach steht, ist es quasi, ich sage mal jetzt nicht, der heilige Gral wäre zu übertrieben, aber es kommt schon sehr nahe an das, ich schnitt mit dem Finger und auf einmal ploppt da ein Gutachten auf aus meinem Drucker und ich habe nicht so viel gemacht. So hört sich das nicht, ich würde sagen, nicht als Dritten an, was natürlich für den einen oder anderen Hörer zum einen sehr ungläubig klingen mag. Deswegen hier wahrscheinlich einfach mal die kostenlose Probeversion durchtesten. Und ja, es wahrscheinlich auch dann gewisse Teilbereiche geben wird, wo vielleicht künftig gar kein echter Mensch, sofern die Datengrundlage gut ist, durch die Gutachterausschüsse, die wird es immer gebrauchen, sage ich mal, für die guten Kaufpreissammlungen und Co., dass der Mensch kaum mehr benötigt wird, wenn eben die Daten stimmen, was so eine klassische Wertermittlung, mal abgesehen von Finanzamt und Co., sagen wir mal, erfordern.
Ja, also im Endeffekt ist es so und ganz gut zusammengefasst. Also das ist, wird es irgendwie schon immer brauchen. Ich denke, solange die Deutschen Steuern zahlen müssen,
ja,
wird es auch Sachverständige der Immobilienbewertung geben. Warum? Weil es einfach so ist, dass die Immobilie ein großes Asset ist in den Vermögensportfolien der Menschen und die, ja. Die Steuerberater, denen ist es zu komplex, weil am Ende des Tages ist die Materie auch komplex, zumindest wenn du es ernsthaft machst, ist sie komplex. Und solange wird es auch immer Leute geben, die das irgendwie abstempeln müssen, und da wird es auch immer Leute geben, die damit Geld verdienen.
Ja.
Zweifelsfrei. Ja. Aber die Frage ist halt, wie gehe ich vor? Und was erwarten auch meine Kunden? Das ist ja das Nächste. Unsere Kunden zum Beispiel, die erwarten ein PDF digital signiert. Und wir erwarten das meistens relativ zügig. Und wir einhalten meistens ja auch. Und wir liefern auch noch 450 Datenpunkte aktuell mit. Könnten es auch noch mehr aufpumpen, das wird auch gehen, aber eine API-Schnittstelle mit ungefähr 450 oder 470 Datenfeldern. Du bekommst ein PDF und 470 Datenfelder. Und alles in der Geschwindigkeit und vor allem in der Qualität meines Erachtens überlegen ist gegenüber den üblichen Arbeiten, die wir so am Markt sehen. Wir lesen ja immer wieder mal was, ja, oder landet was auf dem Tisch. Und wenn man es dann quer stellt oder auf die mit Resen erstellte Gutachten vergleicht, sofern der Nutzer ambitioniert war.
Das ist wahrscheinlich auch noch ein Punkt, den wir ansprechen werden, dass eine KI niemals den Menschen in der Hinsicht ersetzen kann, dass wenn es ist wie eine Maschine oder wie ein Werkzeug. Wenn man das Werkzeug falsch bedient oder einfach schlechte Daten reingibt oder schlechte Informationen, dann können wahrscheinlich auch nur unbrauchbare Informationen rauskommen. Was vielleicht ein oder andere Mal, sag ich mal, so eine Art Vorbehalt ist, im Sinne von, ja, wenn die KI aber alles macht, dann kommt da teilweise Müll raus. Wenn man zum Beispiel an klassisches ChatGPT und Co. denkt, wo es manchmal einfach Sachen wild erfindet. Aber ich habe schon verstanden, dass über eure internen Schleifen es auch immer gegengeprüft wird mit der, nennen Sie es mal Realität, mit den Daten, mit der Datengrundlage im Hintergrund, ob das denn wirklich der Wahrheit entspricht oder ob da vielleicht irgendwo eine Art Fehler gemacht wurde. Aber ich bin voll und ganz bei dir.
Ja, das System plausibilisiert die ganze Zeit gegen sich selbst. Ja. Und ist vielleicht auch nochmal ein Pro für Resen. Ich war auf einer Veranstaltung, das sage ich jetzt auch ganz offen, weil es mir einfach egal ist, vom Bund der Immobilieninvestment-Sachverständigen. Die hatten so ein Training verkauft, konnte man sich anmelden gegen Gebühr. Und es war so ein Seminar, KI-Einsatz in der Immobilienbewertung. Ich muss sagen, es hat mich nicht so sehr beeindruckt. Hat mich gar nicht beeindruckt. Weil eigentlich die Sachen, die wir hier machen, die sind schon eigentlich, oh Gott, kommt mir immer so ein bisschen schwer, aber die sind schon dahingehend etwas fortgeschrittener da, weil wir halt erstens viel Prompt-Erfahrung haben. Wir haben aktuell um die 80 vordefinierte Prompts und wir spielen uns halt mit den Sicherheitseinstellungen, wir spielen uns mit Temperature, wir spielen uns mit Top-P, Top-Pay, wir suchen uns die richtigen Modelle raus für die jeweilige Situation und wir schicken im Hintergrund immer konsolidiert die Immobilie mit. Also geschwärzt, da sind jetzt dann keine Grundbuchdaten mehr drin, also die filtern wir vorher natürlich alles raus. Aber die AI bekommt von uns immer einen riesen Kontextblock und urteilt dann darauf. Also es gibt ein Beispiel, Marktabschlag bei Erbbaurecht. Von 10 Usern oder 10 Zuhörern heute haben von 10 Zuhörern, auch wenn die Sachverständige sind, 5 oder 6 haben das noch nie gemacht. Oder 7. Und Marktabschlag bei Erbbaurecht macht halt die KI bei uns. vollautomatisiert, schlägt er dann vor, je nachdem, welche Parameter halt hier hinterlegt sind beim Erbbaurechtsvertrag oder allgemein, ist eben so um die 150.000 Daten, oder 150.000 Zeichen, wie wir da wegschicken. Mhm. Und dann beurteilt die und gibt uns einen Marktabschlag. Und der ist, ich kann ja sagen, er ist gestochen scharf. Okay. Das macht's aus. Mhm. Und das würdest du, wenn du als Sachverständiger mit Word, Excel und du arbeitest mit ChatGPT und keine Chance.
Genau, also ich denke, das ist diese Art von Vier-Augen-Prinzip nochmal, ey, ich habe hier mein Gutachten fertig, fällt dir irgendein gravierender Fehler auf. Sowas kann natürlich jede allgemeine KI. Aber wenn es darum geht, die sind zwar die Komplexität einer klassischen Immobilienbewertung eben abzubilden, da ist natürlich ein klassischer ein Prompt, zwei Prompts, ein Custom-GPT oder irgend sowas bei weitem unterlegen und überhaupt nicht machbar. Was mich tatsächlich noch, weil ich höre schon raus auf jeden Fall, die KI kann sehr viel. Was man sicherlich oder was ich auch, wenn ich nur, sage ich mal, vielleicht ein Laie bin, der sich inzwischen relativ gut im Markt einfach auskennt, aber natürlich meine Expertise eigentlich eher im Bereich Marketing und Kundengewinnung liegt, ist hier...
Du bist nur Marketing mal, oder?
Du bist hier selber, genau. Ja, der auch noch Vertrieb lehrt. Und ist entsprechend auch tatsächlich, ich bin auch TÜV Rheinland Trainer, sprich, es ist auch für die Rezertifizierung zugelassen. Für die Leute, die sagen, am Marketing will ich als Sachverständiger wirklich auch lernen, dann gerne eingeladen dafür die entsprechende Rezertifizierung, sie mir halt anmelden. Aber die Bewertung selber kenne ich mich natürlich inzwischen aus, welche Verfahren es gibt, auch wie es irgendwie ungefähr zum Beispiel der Vergleichswert berechnet wird, aber natürlich bei weitem nicht so wie ein Sachverständiger, das würde ich mir niemals anmaßen. Was ich aber, wusste jetzt noch
mal. Marketing ist gutes Marketing, das war jetzt nicht abwertend.
Genau. Eigentlich. Alles gut, genau. Deswegen will ich da nur sagen, dass insbesondere die KI natürlich keine Person ersetzen kann, aber es geht darum, wenn sie einen guten Vorschlag macht und der Nutzer selber, der Sachverständige, der die Software nutzt, einen Vorschlag bekommt mit einer guten Begründung und bloß überlegen muss, ist das quasi plausibel, macht es Sinn und dann sagt, jawohl, weil die Person selber natürlich am Ende des Tages einen Stempel drunter setzt oder die digitale Signatur, Signierung und dafür haftet, dann ist es deutlich einfacher und schneller, als eben jedes Mal die ganze Begründung selber herauszuziehen. Natürlich mag das genauso richtig sein, aber am Ende des Tages macht der Mensch häufiger, würde ich mal sagen, Fehler als die Maschine. Und etwas nur zu gegenzuprüfen, zu sagen, jawohl, es stimmt, so ähnlich wie der, wenn es jetzt mal der Senior-Sachverständige das Gutachten vom Junior-Sachverständigen nochmal nach dem Vier-Augen-Prinzip gegenprüft und schaut, ob das sein kann. Genauso muss man eben am Ende des Tages die Software behandeln oder die KI, die einem das Gutachten, ich sag mal, zu 95% vorbereitet und dann eben einmal vom Menschen durchgeprüft wird und in Anführungszeichen abgenickt.
Also Vorgehensweise bei uns ist ja, also unser, ich nehme jetzt mal unser Immobilienbewertungs- oder unser Immobilienbüro so mal als Beispiel. Ja. Wir machen ja nicht so viel, weil wir machen nur, also weil wir die Software im Prinzip in erst voranbringen, aber die gewinnt halt dadurch, dass wir halt selber im Immobilienbewertungsbereich tätig sind.
Aber du bist ja
natürlich viel
aktiver Sachverständige.
Wir sind ja viel, viel schneller in der Entwicklung. Und also wir schreiben hier zum Beispiel nur fürs Finanzamt. Oder gegen das Finanzamt, wie du es nimmst, ja. Also wir schreiben hier nur Gutachten, Verkehrswertgutachten, Nachweissteuer, niederer Wert. Das ist das Einzige, was wir tun. Mhm. Nur Nachweis, also wir haben nur, unsere Auftraggeber sind in der Regel Family Offices, die oft sehr, sehr hohen Immobilienbestand haben. Mhm. Neunstelliger Bestand, das ist völlig absurd oftmals. Mhm. Und die uns beauftragen, Gutachten zu schreiben, nachweisgemeiner niederer Wert. Oder Nachweis des gemeinen niedrigeren Werts oder so.
Ja.
Paragraph 198 Bewertungsgesetz. Also da brauchst du natürlich eine Methodik, die unangreifbar ist. Man muss sich vorstellen, da sitzt so ein Finanzbeamter und du hast jetzt ein Gutachten, du hast einen Verkehrswert, der ist jetzt mehrere Millionen Euro unter dem, was eigentlich das Finanzamt will. Dann geht es in so eine Prüfungsstelle, dann sitzt da jemand, der sucht das Haar in der Suppe. Also der hat, genau. Der will dein Gutachten ablehnen. Mhm. Und das darf ja nicht passieren. Das heißt, du musst eine Methodik entwickeln, wo du vielleicht noch mal eine Seite zu viel schreibst. Ja, aber das ist nicht unser Kriterium. Unser Kriterium ist nicht, dass wir unsere Gutachten jetzt 10 Seiten länger sind. Bei uns gibt es nur ein Kriterium, und zwar ist es, geht's durch, hält es.
Mhm. Das ist auch definitiv und das ist die richtige Herangehensweise, weil am Ende des Tages würdest du ansonsten keinen richtigen Mehrwert stiften, deine Tätigkeit. Wenn du ein Gutachten schreibst, am Ende bringt es in Anführungszeichen nichts oder hat seinen Zweck nicht erfüllt für das, eben angefertigt wurde.
Ja, kommt ja keiner mehr. Aber wenn es so, und wir haben ja, uns kennt man ja im Finanzamt München vor allem, und sie sind auch beinhart. Und die, wenn die Dinge durchgehen, ja. Also warum? Weil du methodisch ganz, ganz sauber bist. Und dann geht es nur noch darum, bis an der Stellschraube hat das da überspannt oder hat er da zu wenig begründet oder so. Aber wo du nie angegriffen wirst, ist wegen dem Aufbau und wegen der Herangehensweise, die ist super safe. Super safe. Und damit hast du eine Sicherheit, ja. Das ist jetzt vielleicht auch ein Appell an junge Leute, die jetzt in dem Beruf tätig sein wollen und auch vielleicht auch gar keine Mentoren haben oder so. Oder sie sagen, oh Gott, was mache ich mit diesen Mentoren? Die erzählen mir mal einen Schwank aus 1983, die vielleicht darauf gar keine Lust haben. Dann sage ich, dann gehst du her und dann nimmst du dir eine Vorlage. Also jetzt unser System macht das ja automatisiert. Und dann weißt du, wenn ich mich in dem Rahmen bewege, habe ich keine methodische Schwäche. Dann bin ich safe. Und damit kannst du relativ sicher und schnell produzieren. Ich würde sagen, Faktor 4 bis 5 schneller. 4 bis 5 schneller, vielleicht Faktor 6 schneller. Und bist methodisch sicher. Und du verlierst keine Zeit für Dinge, die du sowieso nicht machen willst. Also so eine Lagerrecherche oder so, das dauert bei uns genau 0 Sekunden. Einarbeitung dauert 0 Sekunden. Makro, Mikrolage, SWOT-Analyse, Ticoba-Rating, was weiß ich, was wir alles haben, dauert alles 0 Sekunden. Das macht alles KI. Und dann gehst du her und dann nimmst du dir die zwei, drei Punkte, auf die es ankommt pro Immobilie. Zwei, drei, vier Punkte. Und da gehst du rein und dann machst du es wie ein richtiger Makler auch oder wurscht, wer du bist. Du suchst dir die Punkte raus, um die es geht. Meistens juristische Sachen eigentlich. Ja, die Leute, also die Architekten sind immer die Sachverständigen, die gehen dann immer rein und suchen die Risse. Jeder macht immer das, was er so gerne macht. Ja, dann kommt einer, der hat irgendwie Mathematik mal studiert und der ist halt gut in Statistik. Dann macht er irgendwie zwei Sigma-Ausreißerverfahren im Vergleichswertverfahren und freut sich, weil es funktioniert. Aber im Endeffekt ist es das alles nicht. Jede Immobilie hat zwei, drei, vier Punkte und auf die konzentrierst du dich. Meistens juristische Themen, baurechtliche Themen, Eigentümerthemen. So. Und da gehst du tief rein und die suchst du dir raus und die kannst du auch analysieren lassen über KI im System selbst auch. Und dann bist du viel schneller und du produzierst meines Erachtens besseren Stoff.
Okay,
Produzierst
sehr
besseren
spannend.
Stoff.
Ja.
Super spannend.
Sehr, sehr spannend.
Super spannend.
Definitiv. Jetzt ja, sind wir schon sehr weit fortgeschritten bei der heutigen Folge. Deshalb lass uns langsam zum Ende kommen für heute. Aber ich glaube, du hast so viel Gesprächsstoff, dass wir dann in Zukunft noch den einen oder anderen Schwank oder das ein oder andere Thema in einer weiteren Folge, in einem weiteren Gastinterview besprechen werden. Und zwar habe ich jetzt rausgehört, einfach aus deiner Vita auch heraus, du musst einmal die Aufträge haben, um eben mit so einem extrem effizienten Tool wie zum Beispiel Resen einfach, wie du es vorhin gesagt hast, ein reproduzierbares Geschäftsmodell haben. Das Wunderschöne ist auch meiner Meinung nach gerade bei der Immobilienbewertung, dass die Fälle, ich nenne es jetzt mal relativ einheitlich sind. Also in Anführungszeichen einheitlich. Natürlich gibt es immer noch den Sonderfall, aber ich denke, die Herangehensweise oder auch nachher die, ich nenne es jetzt mal Arbeitsweise an sich, bei einer Sachverständigen für Immobilienbewertung deutlich gleich mäßiger als jetzt vielleicht in irgendeinem anderen Sachverständigenbereich an sich. Aber am Ende des Tages müssen natürlich immer die zwei Bereiche, sage ich mal, matchen. Wir brauchen das volle Auftragsbuch und da im Hintergrund steht nun mal die Werbung und das Marketing, wie potenzielle Auftraggeber überhaupt auf einen aufmerksam werden. Jetzt braucht es Geschick, um diese Interessenten nachher auch in zahlende Kunden zu verwandeln und dann am Ende des Tages die effiziente Arbeitsweise, um eben, weil man natürlich das Höchstpersönlichkeitsgebot als Sachverständiger sehr hoch setzt, sage ich mal, und auch gewährleisten muss und trotzdem auch als, sage ich mal, vielleicht kleines Büro oder als Einzelsachverständiger trotzdem einen guten, nennenswerten Output auch hinzubekommen. Jetzt meine Frage noch an dich ganz zum Abschluss. Wenn du jetzt irgendeinen Sachverständigen, sag mal, du bist einen langen Weg gegangen, in Anführungszeichen, oder vielleicht auch über Umwege und jemand, der eben gerade vielleicht neu beginnt oder der noch am Aufbauen seines Büros ist und da vielleicht noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, was für ein, zwei Ratschläge würdest du solchen Personen oder Kollegen mitgeben?
Besorgt eine richtige Zertifizierung.
Bin bei dir,
Von
also, nee. eine, die entsprechend DAX akkreditiert ist, dass eben da niemand in Anführungszeichen an den Karren fahren kann, weil du da eine minderwertige Zertifizierung hast, die dir aber aus formalen Gründen nachher den Gutachten scheitern lassen können, obwohl es vielleicht fachlich sogar korrekt ist und richtig.
Sonst brauchst du gar nicht anfangen. Ja. Also der Markt durch diese Novelle auf dem Bewertungsgesetz und gibt es überhaupt gar keinen Weg daran vorbei. Wenn du nicht diese extra Meile gehen willst, dann kannst du es auch bleiben lassen. Mhm. Also eine richtige Zertifizierung und keine auf der Straße für 1600 Euro.
Ja.
Eine richtige Zertifizierung bildet dich fort. Auch du musst sattelfest sein, du musst mehr können als die KI. Die KI will sonst das Wasser abgraben und zwar schneller als du bis 13. Die KI ist so gut im Beurteilen von großen, komplexen Zusammenhängen. Du musst juristisch drin sein. Also du nimm die Immowert V, nimm die Immowert A, nimm die Bellwert V, leg sie dir auf das Kopfkissen, zieh sie raus, lies sie durch, dann lies sie nochmal durch. Du musst sie kennen. Mhm. Alle, die das nicht machen, werden keine Überlebenschance haben. Das ist einfach so. 100%ig nicht. Du musst sattelfest sein und du musst wissen, diese ganzen Richtlinien, du musst die Begrifflichkeiten kennen, du musst die Zusammenhänge verstehen. Das musst du können. Wenn du das nicht kannst, wirst du kein Geld verdienen. Konzentrier dich. Es gibt nur ein einziges Thema. Es wird jedes Jahr werden für zig Milliarden Euro Immobilien vererbt. Das sind ein Steuerfall nach dem anderen.
Mhm.
Und darauf stürzt du dich. Und dann hast du es gegen diese Alten. Wenn du Sachverständige bist in einer B-Stadt oder in einer C-Stadt, dann fährst du einmal rum und dann schaust du mal, wer ist denn eigentlich deine Konkurrenz? Und gegen die musst du dich positionieren. Und das machst du dort, wo es weh tut, im Steuerbereich.
Mhm.
Weil ein guter oder eine gute Sachverständige, die Steuer oder ein Gutachten schreiben kann, die vor dem Finanzamt halten, damit kannst du Geld verdienen. Und auch in der Zukunft wirst du damit Geld verdienen können. Alles andere fällt sowieso weg. Und dann kannst du den lokalen Gutachtern vor Ort sehr, sehr schnell das Wasser abgraben. Und jetzt hatte ich schon viel gesagt, aber eins sage ich noch. Punkt 3, never listen to the naysayers. Never listen to the naysayers. Ich bin großer Fan von Arnold Schwarzenegger. Und
wollte ich auch so sagen,
ich war ein Detail. Hey, ich sag's dir, never listen to the naysayers. Kannst du dir vorstellen, dieser Berufsbereich, wo wir tätig sind, du hast ja Widerstände, es gibt wahrscheinlich keinen Berufszweig, wo du mehr Widerstände hast. Mir alles egal, einfach durch und dann holst du dir die Aufträge von der Straße, dann kommst du in ein Coaching-Programm, kommst vielleicht auch zu uns ins Coaching-Programm, wir bieten welche an auf unserer Webpage. Wir trimmen dich darauf, Gutachten zu schreiben, die vor dem Finanzamt halten.
Mhm.
Und dann würde ich als letztes noch, ich würde die Akademien sehr kritisch prüfen. Alle.
Durch die Bank.
Beim Marktführer, den würde ich ein bisschen ausnehmen. Da hat man ganz gute Erfahrungen und haben wir auch immer sehr, sehr Gutes. Aber ich würde die Akademien sehr kritisch prüfen, weil diese Akademien, die sind nicht in der Geschwindigkeit unterwegs wie der Markt.
Mhm.
Die sind einfach weit zurück. Und die würden eigentlich gerne, dass es alles so bleibt wie 1999. Was willst du damit noch anfangen? Was willst du mit denen noch anfangen? Die lernen dir nichts Neues. Deshalb never listen to the naysayers. Hol dir die Aufträge von der Straße. Sieh zu, dass du juristisch fit bist, dass du in dem Steuerthema fit bist, dass du weißt, was du tust. Und dann gehst du einfach raus.
Mhm.
Das okay. Muss es sein.
Nee. Vielen lieben Dank da, Harald, dir für die, sag mal, Impulse. Auch deine Erfahrung, die einfach zeigt, weil du natürlich auch so sehr nah am Markt bist, dass du mit so vielen sachverständigen Kollegen auch jeden Tag zu tun hast. Aufgrund eben der Geschäftsbeziehung über die Software auch. Und eben selber, sage ich mal, als Sachverständiger tagtäglich noch tätig bist und, sagen wir mal, einen besseren, in Anführungszeichen, Testkunden zu haben als den Inhaber selber, der tagtäglich seine Software nutzt und sich selber wieder ärgert, wenn es da vielleicht eine Funktion noch nicht gibt, ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass die Software im Laufe der Zeit immer besser und besser wird. Ich bedanke mich fürs herzliche Interview. Ich denke, da konnte man vieles mitnehmen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es sich lohnt, die Folge mehr als einmal zu hören, weil da wirklich sehr viele, sag mal, goldene Nuggets mit drin waren, die man, wo man überlegt, wow, ja, okay, eigentlich hat er recht. Und ansonsten würde ich sagen, Harald, bis zum nächsten Interview irgendwann. Also ich denke, da ist auf jeden Fall eine Fortsetzung sinnvoll.
Liebe Grüße, Timo. Hat mir Spaß gemacht. Bis dahin. Viel Erfolg.
Danke dir, ebenfalls.